Seelenfutter Folge 189 von dunklen Vokalen und misstrauischen Anführungszeichen. Gedichte von Arthur Rimbaud und Therese Krommig.
A, schwarz, E, weiß, I, rot, U, grün, O, blau. Vokale. Einst werde ich euren dunklen Ursprung offenbaren. A, schwarzer, samtiger Panzer.
Na, das geht ja gleich gut los hier. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder zuhört beim Seelenfutter. Wir haben euch zwei sehr besondere Gedichte mitgebracht und das, was wir eben als Einstieg zum ersten Gedicht gehört haben, hinterlässt euch ratlos. Ich weiß es. Macht nichts, geht mir genauso. Aber Susanne bringt ja gleich ein bisschen Licht ins Dunkel. Susanne Gasowski, meine Kollegin und Co-Host in diesem Lyrik-Podcast, Autorin in Hamburg. Hallo Susanne, du in deinem Büro, ich in meinem Büro, Friedemann Margot Pastor in Husum. Und ja, Rimbaud haben wir noch nie bei uns vorgestellt. Ich weiß auch gar nichts über den, aber was ich jetzt hier gehört habe von AEIUO, macht mich sehr neugierig. Wie bist du denn auf den gestoßen, Susanne?
Ja, ich habe schon lange ein Büchlein, wirklich, ich habe schon lange ein Gedichtband von ihm bei mir liegen. Und ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt zur Hand genommen habe. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, warum haben wir Arthur oder Arthur Rimbaud eigentlich noch nie bei uns gehabt? Das geht gar nicht.
Musst du beantworten, weil ich gar kein...
Absoluter Knaller, wirklich.
Ich habe ja gar kein Gedichtband von ihm, deswegen liegt die Antwort nur bei dir, warum wir
es natürlich, ganz genau. Ja, also das ist, ehrlich gesagt, ist das einer der Gründe. Bin durch Zufall, wir spielen uns ja nun jede Woche die Bälle zu und dann schnüffe ich immer so durch meine kleine, aber feine Hausbibliothek. So, und dann ist es ein schmales Bändchen, es ist ein Porträt von ihm vorne abgebildet. Arthur Rimbaud, ich kann nur jedem auch mal empfehlen, ihn sich anzuschauen danach. Auf dem Titel ist das Gesicht eines 17-jährigen, wirklich anziehenden Knaben aus dem 19. Jahrhundert, der, ich will jetzt ein bisschen spoilern, vielleicht soll ich jetzt, also wir fangen jetzt ja gleich auch mit seiner Biografie an, der wirklich schon den einen oder anderen Kopf verdreht hat und man versteht sofort, warum, wenn man das Bild sieht.
Da leg los. Leg los, erzähl.
Leg los, genau. Also er ist wirklich ein Biograf. Ich habe jetzt ein bisschen über ihn gelesen. Natürlich, um ihn auch vorzustellen in fast all seinen Facetten, soweit es eben möglich ist in der Kürze dieser Zeit. Ein Biograf hat ihn mal den Werther unter den Dichtern genannt. Vielleicht ganz kurz, er hat mit 15 angefangen zu schreiben, er hat mit 21 aufgehört und in diesen 6 Jahren hat er, wie soll man sagen, dass die Lyrik ein wenig revolutioniert, ja.
Okay.
Ja, er ist 1854 geboren, in Frankreich nahe der belgischen Grenze und die Popkultur, Bob Dylan, Patti Smith, Kurt Cobain, The Doors, verehren, liebten und lieben ihn noch immer. Patti Smith hat ihn in ganz vielen Songs aufgenommen, auch Gedichte von ihm, und hat sogar das Haus in Frankreich gekauft, wo er seine wildesten Gedichte geschrieben hat. Also so, er ist wirklich ein absoluter Menschenfänger, heute noch tief verehrt. Zu seinem Grab in Frankreich pilgern heute noch ganz viele Freunde seiner Literatur. Es gibt einen kleinen Briefkasten sozusagen auf dem Grab, wo man ihm Nachrichten schreiben kann. Also es gibt wirklich einen Personenkult um Arthur Rimbaud. Wie gesagt, geboren 1854. seine Mutter war 11 Jahre jünger als sein Vater. Sein Vater war aktiver Berufssoldat, hat relativ spät geheiratet. Arthur war das dritte, das jüngste Kind. Und als er 6 war, hat der Vater die Mutter verlassen. Das ist im 19. Jahrhundert alles andere als witzig gewesen. Und sie musste sich mit ihren 3 Kindern durchschlagen. Und Arthur war der Begabteste. Man würde heute sagen, wahrscheinlich hochbegabt. Sie war wahnsinnig stolz auf ihn. Er hat alle, es gab wohl offensichtlich so kleine Wettbewerbe in den Schulen, in Mathematik, in Naturwissenschaften und natürlich vor allen Dingen in Sprache. Er hat sie alle gewonnen, hat Latein fließend wohl gesprochen und übersetzt. Also er war wirklich irrsinnig intelligent und das Leben, das er an der Seite seiner Mutter führte, war ihm von Anfang an immer zu eng und zu klein. Das Elternhaus, die katholische Erziehung. Er wollte viel, viel mehr und hat das dann ja auch relativ schnell bekommen. Hat angefangen, ich erzählte das gerade, mit 15 die ersten Gedichte zu schreiben. Hat mit 16, 17 nach Vorbildern und Lehrern gesucht und hat dann mit 16, 18, 71 angefangen, Briefkontakt zu Paul Verlaine zu suchen, der damals schon viel älter war, ein arrivierter Dichter, bekannt. Mhm. Und dieser Kontakt hat das Leben der beiden, explodieren lassen. Paul Verlaine verliebte sich unsterblich in Rimbaud, hat für ihn seine Frau verlassen und die beiden sind gut 2 Jahre wirklich durch kreuz und quer gereist, nach Paris, nach London, nach Belgien, haben mit Drogen experimentiert, haben sich geliebt und gestritten. Beim letzten Treffen, kurz bevor sie sich getrennt haben, hat Verlaine sogar eine Pistole gezogen und auf Rimbaud geschossen und ihn verletzt. Deswegen ist er 2 Jahre hinter Gittern gewandert. Rimbaud ist dann geflohen vor dieser überbordeten und natürlich verrückten Amour Fou Liebe, wieder zurück zu seiner Mutter. Man darf nicht vergessen, er war 16, als er Verlaine kennenlernte und 18, als er wieder zurückging und hat dann eines seiner bedeutendsten Werke, Gedichtbände, geschrieben. Ich kann es auf Französisch nicht perfekt aussprechen, deswegen sage ich nur die deutsche Übersetzung, Eine Zeit in der Hölle. 1873 geschrieben. Und das letzte Kapitel trägt die Überschrift Adieu. Daraus zitiere ich nur mal ganz kurz, weil ich das wirklich bemerkenswert finde. Ich, Ausrufungszeichen, ich, der sich Magier oder Engel genannt hat, losgesagt von jeder Moral, ich bin der Erde zurückgegeben, eine Pflicht zu suchen und die raue Wirklichkeit zu umarmen. Das war sein Weg raus aus diesem Wahnsinn mit Verlaine und gleichzeitig eine Art Abgesang auf seine Existenz als Dichter. Er hat danach wirklich kaum noch eine Zeile geschrieben und mit 21 den Griffel ganz zur Seite gelegt und völlig anderes Leben begonnen, in die holländische Kolonialarmee eingetreten, ist nach Java gereist mit den Holländern, ist dann wieder desertiert, hat sich eine Handelsfirma angeschlossen, ist in den Jemen gekommen, war in Äthiopien, in Somalia. Unglaublich, hat Geschäfte gemacht mit Kaffee, Türhäuten, Waffen, ist also sozusagen ein Handelsreisender geworden. Dann 1891 ein Tumor am Knie, er musste zurück nach Frankreich, zu seiner Schwester dann. Aber das Bein ist ihm einfach zu spät abgenommen worden. Er ist dann mit 3 Wochen nach seinem 37. Geburtstag am 10. November 1891 wahrscheinlich an der Sepsis gestorben. Und dass sein Werk überhaupt sozusagen überliefert worden ist, liegt an Paul Verlaine. Denn seine Schwester, bei der er Zuflucht gesucht hat, die wollte alle eigentlich sein Gesamtwerk nicht herausgeben und hat ihn kurz vor seinem Tod sogar noch dazu überredet, ganz frühe Sachen von ihm zu vernichten, weil sie sie tiefgläubig als Katholikin furchtbar und abartig und schrecklich fand. Und Verlaine aber hatte in seiner Zeit mit Rimbaud viele Gedichte abgeschrieben, gesammelt und damit gerettet. Also, dass wir Rimbauds Gedichte heute haben, liegt vor allen Dingen an seiner wahnsinnigen Beziehung zu diesem sehr viel älteren Mann.
Irre, da, so viel das zu ist ja Stoff für zwei absolut. Bis drei Netflix-Serien.
Ich auch. Ja, ich habe das gelesen, ich fand es irre, aber das macht das macht eben auch diese Anziehungskraft aus. Ja, also es gibt, Benjamin Britten hat ihn vertont, Paul Hindemith, er ist, wie gesagt, alle, Kurt Cobain natürlich, all die sind ihm wirklich verfallen. Und dieses Gedichtband, dieser kleine Gedichtband stand immer in meinem so ein bisschen unbeachtet eigentlich. Und jetzt bin ich auf diese Perle gestoßen und habe mich dann mit ihm beschäftigt und gedacht, wow, wie schön, dass wir ihn jetzt bei uns haben und dass ich ihn jetzt hier vorstellen darf. Arthur Rimbaud. Und so verrückt wie sein Leben, das ich jetzt gerade geschildert habe, so ein bisschen verrückt ist auch das Gedicht, das ich von ihm mitgebracht habe.
Das ist aber korrekt. Das kann ich schon mal sagen. Ja,
aber jetzt, wo wir ihn kennen, also er hat eine, ich glaube, dass viele ihn auch deswegen so verehrt haben, weil er so eine ganz tiefe, fast magisch-manische Art hatte zu dichten und sich immer mit seiner Existenz, seinem Glauben, schwarzer Magie, hat sich ganz, ganz stark damit beschäftigt. So, und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, trägt den Titel Vokale. Übersetzt ist es. Das macht es auch nicht leichter. Aber auch nicht uninteressant von Stefan George. Der war auch der Übersetzer eines Baudelaire-Gedichts, das ich uns mitgebracht habe neulich. Mhm. Und George hat natürlich eine ganz eigene Art, auch das zu machen. Aber ich habe jetzt ein paar Übersetzungen nebeneinander gelegt und denke, es ist ihm gut gelungen. Aber hört selbst, würde ich jetzt sagen. Hört selbst. Vokale. A, schwarz. E, weiß. I, rot. U, grün. O, blau. Vokale. Einst werde ich euren dunklen Ursprung offenbaren. A. Schwarzer, samtiger Panzer, dichter Mückenscharen, die über grausam Stanke schwirren. Schattentale. E. Helligkeit von Dämpfen und gespannten Leinen, speerstolzer Gletscher, blanker Fürsten, wehen wie A. Dolden. I. Purpurn ausgespienes Blut. Gelach der Holden im Zorn und in der Trunkenheit der Peinen. U. Räder. Grünlicher Gewässer göttlich kreisen. Ruh. Herdenübersäter Weiden. Ruh der Weisen auf der Stirne Schwarzkunst. Drückt das Mal. O, seltsames Gezisch erhabener Posaunen, Einöden durch die Erd- und Himmelsgeister raunen. Omega, ihrer Augen veilchenblauer Strahl. Arthur Rimbaud. 17, ja, muss man dazu sagen.
Mit 17. Ja, mit 17. Ein sehr irritierender Text, finde ich, ein spannender, ein aufregender, er hat was Atemloses, er hat einerseits was Durchstrukturiertes und zum anderen was Atemloses, finde ich, und ja, auch so eine, erzähl mal, warum du dieses Gedicht gerade heute zeigen musst, was trifft dich da?
Naja, es hat was Düsteres, das wolltest du wahrscheinlich sagen. Es hat so ein bisschen was, etwas Verwirrendes, Verirrtes. Und das hat mich sehr angezogen, muss ich sagen. Ich finde die dieser Umgang mit Sprache, diese Idee, aus den Vokalen erstmal Farben zu machen und mit diesen Farben Bilder zu kreieren oder aus diesen Farben heraus plötzlich Bilder zu sehen, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ah, schwarz. Dann diese ganzen schwarzer, samtiger Panzer, dichter Mückenscharen. Das kann ich mir vorstellen, die über grausam Stanke schwirren. Also diese Mücken oder Bienen, ja, die sich über diesen Gestänken, über so furchtbaren Gestank absondernden Unrat versammeln. Schattentale, Helligkeit, also weiß. Helligkeit von Dämpfen und gespannten Leinen. Ich habe sofort Bilder vor Augen. Er gibt mir erst den Vokal, dann gibt er mir die Farbe dazu und dann das Bild. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen. Also bei O, blau, O, seltsames Gezisch erhabener Posaunen, Einöden durch die Erd- und Himmelsgeister raunen. Also das Blau so als Unendlichkeit und als, als etwas, in das man sich erheben kann. Das ist abgedreht, keine Frage, aber ich finde die Idee völlig faszinierend. Und mich damit zu beschäftigen in Zeiten wie diesen, das tut mir gut. Deswegen habe ich es mitgebracht. Es tut mir gut, mich in solche Texte zu versenken. Im Moment.
Absolut. Absolut, absolut. Also mich hat das auch fasziniert und zieht mich an. Es ist so eine... Ja, du hast es ja angesprochen am Anfang, geht der Vokalklang in eine Farbe über. Ich kann da eigentlich ganz gut mit bei der Beschreibung. Und dann wird es sozusagen Thema und Variation ausgespielt. Wobei wir hier ja so eine Sprachbarriere überwinden müssen. Ich weiß nicht, hast du es mal im Französischen gesehen? Wahrscheinlich sind die Stichworte unter A alle auch sehr A-vokallastig.
Ja, ja, ein bisschen, aber obwohl sie sich mehr mit der Farbe beschäftigen als mit dem Vokal.
Okay.
Das muss man schon sagen.
Und also das ist großartig von Stefan George, finde ich, hier ins Deutsche gebracht, weil viel davon mitklingt, aber es ist auch nicht so pedantisch.
Genau.
Sondern es entstehen eher so Räume, Wort- und Klangräume, die...
Ja, deswegen habe ich auch diese Übersetzung genommen, weil ich auch finde, versucht nicht zu sehr am Original zu kleben. Und Georg hat das ja immer gemacht, dass er auch, man nennt es ja fast Umdichtung, also dass er sozusagen auch so ein bisschen umgedichtet hat. Aber er behält die Idee, diese tiefe Idee dahinter bei. Nämlich aus den Vokalen. Also es gibt ja Menschen, ich glaube, was mich wirklich sehr, sehr angezogen hat, war die erste Zeile. A schwarz, E weiß, I rot, U grün, O blau. Vokale. Es gibt ja Menschen, für die Sprache Farben sind. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert. Ich habe mal jemanden kennengelernt, eine Freundin aus ganz alten Kindertagen, die mir erzählt hat, welche Farben sie sieht oder was sie sieht, wenn sie bestimmte Worte hört oder Vokale hört. Und das hat mich sehr angezogen an der ersten Zeile, dass man das mit so einer Klarheit, mit einer Farbe identifizieren kann. Und was diese Farbe dann an Bildern in einem auslösen können. Das fand ich, so kann Sprache eben auch funktionieren, auf so ganz verschiedenen Ebenen. Das fand ich auch so faszinierend daran.
Absolut. Absolut. Also es ist einerseits so eine Sprachvirtuosität und zum anderen sind so ganz andere Ebenen und andere Gefühle darin. Absolut. Angesprochen, ich komme nicht auf das Wort, da gibt es doch auch eine literaturwissenschaftliche Beschreibung dafür, wenn jemand eine Kurzgeschichte schreibt und es kommen nur I-Vokale vor oder nur E-Vokale. Habe ich mich mal beschäftigt, aber es ist ein bisschen länger her. Also hier ist es nicht in dieser ganz strengen Form, zeigt es sich nicht, aber sozusagen ganz stringent bleibt so da dran. Mhm. Was mich übrigens sehr fasziniert hat, ist, dass die Reihenfolge der Vokale nicht der des Alphabets entspricht.
Ja.
Also er dreht U und O um.
Ja.
Und ich glaube mit Grund.
Genau. Ja.
Aber das hat mich erstmal eben auch stutzen lassen.
Auf jeden Fall. Also mich hat, also genau, diese Umdrehung macht schon hellhörig, also oder wachsam. Komisch, A, E, I, O, U, U, O. Wie kommt das? Was soll das? Dann ist es natürlich auch, das muss man sagen, es sind ja alles sehr, sind ja keine schönen Bilder, die er einem offenbart, ja, sondern das sind Schattenbilder, angsteinflößende Bilder, diese Mückenschar über grausamen Stanke schwirren, das machen sie ja oft über Aas oder Unrat oder irgendetwas.
Brackwasser,
Brackwasser, genau, oder die, genau, oder die Speerstolzer Gletscher blanker Fürsten, das, die Helligkeit des Es, ja, oder purpurn ausgespienes Blut. Wow, das ist auf Effekt geschrieben. Das soll auch nicht, das klar, ganz bewusst nicht schön sein. Und dann dreht das um bei U, wie gesagt, ans grünliche Gewässer. U steht für grün und die blaue Farbe hat er ganz bewusst, glaube ich, an den Schluss gesetzt. Weil es so habe ich es gelesen und empfunden, weil es etwas Erhabeneres, Weiteres hat. Also raus aus dieser, aus diesem Unrat, aus dem, was stinkt, aus diesem grünlichen Brackwasser hin in eine erhabene Posaune, einöden durch die Erde und Himmelsgeister rauen und dann ganz zum Schluss Omega, ihre Augen veilchenblauer Strahl. Das ist ja dann fast schön, ja? Das endet dann fast versöhnlich damit.
Absolut, ja, ja. Also auf jeden Fall auf einer gehobenen Dimension. Also dieses ganz erdig vergängliche wird herausgehoben. Das O, und zwar das lange O, das Omega, ist ja der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Also ja. das beginnt mit Alpha und endet mit Omega. Und das spricht er ja sogar aus, aber dass er O und U umdreht, damit nimmt er eine andere Ordnung.
Ja.
Eine andere Ordnung vor, und es ist eine erhöhte, eine die eher Transzendenz ausklingen und abklingen lässt am Ende, als davor diese, wir hören es ja gleich nochmal, du liest es gleich nochmal, diese sehr zersetzten und zerstörten und zerstörenden Motive. Das ist übrigens auch das Bibelwort, darf ich das gerade mal sagen?
Ich bitte darum.
Dazu gesucht habe, weil ich dadurch dieses Rätsel für mich auflösen konnte, warum dreht er U und O um und beginnt mit A und endet mit O. Einer der letzten Verse der Bibel, Offenbarung des Johannes, heißt, ich bin das A und das O, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte. Und das nimmt das Motiv des griechischen Alphabets auf und überhöht es natürlich ins total existenzielle, in Gott ist Anfang und Ende vereint und nichts ohne diesen unglaublichen Bogen von Sein und von Segen.
Wunderschön, man muss ja wissen, ne, genau, dass er ja auch christlich erzogen worden ist. Wunderschön, möglicherweise hat er das sogar im Kopf gehabt. Sehr schön dazu. Vielen Dank.
Gerne, liest du uns das nochmal?
Gerne nochmal. Vokale. A, schwarz. E, weiß. I, rot. U, grün. O, blau. Vokale. Einst werde ich euren dunklen Ursprung offenbaren. A. Schwarzer, samtiger Panzer, dichter Mückenscharen, die über grausam Stanke schwirren. Schattentale. E. Helligkeit von Dämpfen und gespannten Leinen. Speer stolzer Gletscher blanker Fürsten. Wehen wie A-Dolden. I. Purpurn ausgespienes Blut. Gelach der Holden. Im Zorn und in der Trunkenheit der Peinen. U. Räder. Grünlicher Gewässer göttlich kreisen. Ruh herdenübersäter Weiden. Ruh der Weisen auf der Stirne. Schwarzkunst drückt das Mal. O. Seltsames Gezisch erhabener Posaunen. Einöden durch die Erd- und Himmelsgeister raunen. Omega. Ihre Augen veilchenblauer Strahl. Atyrimbo.
Sehr schön.
Ja.
Also,
schon verrückt.
Sehr kühn und, jetzt beim Hören denke ich nochmal, also wie die Welt, wenn sie so schwierig ist und so bedrückend ist, wie er versucht, das zu strukturieren oder zu ordnen oder es zuzuschreiben. Ja, sehr besonders. Ich glaube, zu der Zeit hat man von Existenzialismus nicht gesprochen, aber es ist da... fällt mir da sehr.
Er hat schon auch existenzielle Erfahrung gehabt. 1870 war er auch kurz in der Armee von, also so, Napoleons Armeen.
Und okay, ja. Yeah.
Also es ist so, das ist so, ich glaube schon, ja, doch. Also er rührt da ganz Tiefes in einem, finde ich, wenn man das liest, gerade in diesen Zeiten.
Ja. Und dann Stefan Georger Treu. So,
und jetzt
komme ich mal zum zweiten Gedicht. Also jetzt wird's was anderes, Leute. Was ganz anderes, Therese Comic, zeitgenössische Dichterin. Wir haben sie schon zweimal vorgestellt hier im Seelenfutter. Sie wohnt in Husum, in Groß-Husum, also in Schobe vor Husum, ist hier im Kulturleben dieser Stadt eine Größe. Auch dadurch, dass sie Dichtung bekannt macht und mit den Menschen, mit den Leuten hier teilt. Ein paar Worte erinnere ich nochmal biografisch. 1943 ist sie in Niederschlesien geboren, in Liegnitz, Schriftstellerin und Pädagogin. Also eine ganz interessante ein pädagogischer Lebensweg, eine Spur, die sie da so zieht. Nach der Flucht 1945 ist die Familie in Niedersachsen gelandet, Lüneburger Heide. Sie hat studiert Philosophie, Germanistik, Geographie, Kunst. Also einen ganz breiten Kanon an Wissen zusammengetragen. Lehrerin war sie in Husum in Kiel. Hochschuldozentin an der Kieler Uni. Ab dem Jahr 2000 bis zum Ruhestand Schulleiterin. Hier an der Theodor Storm Schule, also Oberstudiendirektorin heißt es, glaube ich. Und er hat immer Schreibwerkstätten geleitet, hat junge Leute und auch über Generationen hinweg ins kreative Schreiben gebracht. Sich da in Theorie und Praxis profiliert. 1983 die erste Publikation als Schriftstellerin. Sie hat vor allen Dingen richtig viel und spannend Lyrik publiziert, aber auch Kurzprosa. viele Gedichtbände rausgebracht, 4 Prosawerke, 2 Biografien und Publikationen über hier unsere ganzen Susanne, also Caroline von Günderrode, Hilde Dumin, Rosa Ausländer, Selma Meerbaum. Und sie ist eine wichtige Brückenbauerin zwischen Polen und Deutschland. 3 ihrer Gedichtbände sind ins Polnische übersetzt und sie hat promoviert in Polen. Ja, richtig, richtig stark. Ihr jüngster Gedichtband ist gerade vor 3 Wochen hier in Husum vorgestellt worden, Die Nachtigall und das Chaos, in diesem Jahr rausgekommen. Ich war leider nicht dabei bei der Präsentation, ich war nicht so gesund, aber ich habe es hier vor mir liegen. Das Gedicht, das ich mitgebracht habe, ist aus dem Gedichtband, der davor erschienen ist. Blau ist mein Hut, heißt es, ein knallrot eingebundener Lyrikband aus dem Vorwerkverlag von 2019. Danke, liebe Frau Komik, dass wir Ihre Texte hier vorstellen dürfen. Aus diesem Gedichtband nicht nur das Gedicht, das übliche Wort, sondern auch noch ein Zitat, das ich ganz spannend finde. Sie schreibt über ihr Schreiben: Wenn ich Gedichte schreibe, will ich beides bedienen, Gefühl und Verstand. Erkenntniskern und Empfindungskern im lyrischen Apfel. Das ist schon ein guter Satz, oder? Erkenntniskern und Empfindungskern im lyrischen Apfel, so will ich es. Ob es mir immer gelingt, weiß ich natürlich nicht, aber das ist mein Ziel. Legen wir das gleich mal an als Maßband an diesen Text. Erkenntniskern und Empfindungskern. Das übliche Wort heißt dieses Gedicht und das geht so. Immer wieder setze ich Anführungszeichen, misstraue dem Wort, ob es den Sinn transportiert, setze einstweilen die Zeichen für Vorläufigkeit der sogenannten Dinge. Sie haben ein anderes Sein in sich, das ich erst ergründen muss. Solange verwende ich den Stellvertreter, das übliche Wort, Fußfesseln vielleicht für Fußgänger. Therese Krommeck.
Fußfesseln für Fußgänger. Faszinierend. Ja, sag, warum das zu den Vokalen?
Ja, es ist so ganz anders, ne? Muss man sagen. Es ist,
ja, absolut.
Es ist ein absoluter Kontrast, sowohl in der Sprachlichkeit, in den Sprachbildern, aber eben auch auf der inhaltlichen Ebene. Mich hat daran angesprochen, dieses Ringen um Sprache, während Arthur Rimbaud über die Klangfarbe in die Sprachwelten eintaucht und sozusagen mit einer großen Palette von Ölfarben wilde Bilder malt, ist der Zugang von Therese Krommeck ein anderer, nämlich das einzelne Wort zu den einzelnen Worten in Distanz zu treten. Also er springt da irgendwie rein in einen sehr dunkelfarbigen Farbtopf und sie tritt 2 Schritte zurück und sagt, wenn ich Sprache nutze, dann brauche ich immer diese Anführungszeichen. Zeile 3, misstraue dem Wort, ob es den Sinn transportiert. Also mit diesem Abstand, Sprache betrachtend und trotzdem nutzend, sozusagen in aller Vorsicht und in aller Vorläufigkeit. Das ist für mich die Brücke dazu. Das hat eine Nähe und eben eine ganz andere Textur. Und das finde ich spannend, wenn wir das
mal auch völlig nebeneinander halten. Ja, genau. Der Leidenschaft sozusagen die Vorsicht gegenübergestellt und dieses Abtasten und Herantasten an Wort und Sinn und Sinn und Wort. Wunderschön, wie sie das schreibt. Ich mag auch sehr, sie haben ein anderes Sein in sich, das ich erst ergründen muss.
Ja.
Ja, das finde ich
total.
Ja, das, Das finde ich auch. Also sie misstraut dem Wort, ob es den Sinn transportiert. Deswegen erstmal das Zeichen für Vorläufigkeit. Denn sie haben ein anderes Sein in sich, das ich erst ergründen muss. Mhm. Das ist dann ganz, genau, eher der Kopf, möglicherweise dann irgendwann auch ergründen mit dem Herzen, aber zumindest sich dem vorsichtig nähern, ja.
Absolut. Also gerade diese schön. Stelle, lass ja. mich die auch nochmal angucken.
Gerne.
Sie haben ein anderes Sein in sich, die sogenannten Dinge. Darauf ja. bezieht sich das. Und da ahnen wir beide ja, wenn Frau Kromig das so schreibt, dann geht da ja so ein Kosmos auf, ja. der Dinggedichte. Also ich denke an Rilke, den ich damit sehr verbinde, aber das ist ja vorher in Frankreich auch, hat es ja eine lange Tradition dieser Gedichte, die ein Gegenstand lebendig oder nicht lebendig nehmen und aus diesem Gegenstand heraus eine Situation und etwas Wichtiges im Leben beleuchten, aber ohne eine große Subjektivität. Also du erinnerst dich an den Panther oder das ja, Karussell ja. von Rick oder so. Und hier, und das ist kein Zufall, das kann kein Zufall sein, dass hier Therese Kromig von den Dingen spricht. Die Vorläufigkeit der sogenannten Dinge, sie haben nämlich eigentlich ein anderes Sein in sich. Also das ahnt, dass es da eine tiefere Ebene gibt, da muss sie ran in ihren Gedichten. Es reicht nicht, ein Dinggedicht zu schreiben. Und sie ahnt diese Tiefe, aber sie kriegt sie eben nicht sofort zu fassen. Sie muss sie sich erst einmal ergründen und so lange arbeitet
und
sie
erarbeiten.
Mit dem Instrument, der Anführungszeichen, ja, ja. um deutlich zu machen, es gibt da eine mehrere Ebenen, mehrere Schichten, Erkenntnisschichten, die es sich lohnt zu finden.
Wunderbar. Und dann schreibt sie weiter, ja, dann verwende ich den Stellvertreter, das ja. übliche Wort. Ja. Also ja. sozusagen das, was einem wahrscheinlich zunächst in den Sinn kommt, was man so gemeinhin verwendet, ja, mhm. vielleicht für die Dinge, die sie im Kopf hat. Und ganz besonders schön, und da ist für mich übrigens auch ein Link hin zu Rimbaud, Fußfesseln vielleicht für Fußgänger. Also eine Fußfessel, die vielleicht diejenigen, die einfach weiter wollen, ja, mhm. die sozusagen sich nicht so hingeben oder nicht so beschäftigen wollen mit dem, die das vielleicht als Fußfessel, als Behinderung empfinden. Sie möchte aber genau das, sie möchte genau da stehen bleiben und erstmal dieses Stellvertreterwort nehmen, aber sich mit dem nicht zufrieden.
Genau.
Geben.
Ja. Also eine Irritation oder so ein genau. so ein Stoppmarker und Fußfesseln ja. finde ich einfach, also es ist ja ein bisschen überraschend, finde ich, im Textverlauf, weil ansonsten ja. das Gedicht ja sprachlich sehr klar ist und ich kann sofort folgen, was gemeint ist. Also es ist, finde ich, sehr direkt in der ja. Art, wie sie die Sprache verwendet und hier ganz zum Schluss und ohne Ankündigung, ohne Vorwarnung, ja. so ein Rätselwort. Aber die Fußfessel ist, finde ich, ein sehr charmantes Rätsel, weil ja die Anführungsstriche auch so, die kann ich mir so vorstellen. Also die kommen vor dem ja, vor ja. dem Wort und da unten irgendwie im Fußbereich des Buchstabens klicken ja. die so ein.
Ja, genau, ganz also, genau. Und ich hatte den Link in das Gedicht von Rimbaud, weil Rimbaud für mich sieht der marschiert so durch, ja?
Ja.
Der ist so ein Fußgänger, der ist so ein Durchmarschierer. Und
hat auch was Atemloses, ne?
Hat was, genau, es hat was Atemloses ihn würden diese Fußfesseln, dieses Stellvertreterwort erstmal wahrscheinlich eher behindern. Für sie ist das ganz wichtig, ja. da erstmal stehen zu bleiben. Ja.
Ja. Und Sprache ist kein Rausch. Das ja. Ist es bei genau. Rimbaud, sondern hier ist es sehr genau betrachtet, sehr genau angewendet. Anführungsstrich, ich muss es gerade nur mal sagen, damit ich mich von dieser Assoziation befreie. Ich musste da so denken an den Springer Verlag, der immer DDR in Anführungsstriche gesetzt hat. Ne? Also so, das ist ja auch so mit irgendwie mit langen Fingern irgendwie so, also fast einer unangenehmen Distanz irgendwie etwas betrachten, wenn man das so in Anführungsstrichen setzt.
Also ich finde, sie macht das, sie formuliert das ja wunderbar aus, ja. Ist dieses Anführungszeichen, das genau, ist so ein Hingucker, ist so ein sogenannter Anführungszeichen, ja, also irgendetwas, und sie sagt, das ist eben das übliche Wort, das reicht mir nicht, ja. Ich will genau da stehen bleiben und nach dem Sinn dahinter suchen und den Sinn in sich finden.
Sehr, sehr achtsam, ne? So, sehr. Mit der Welt. Absolut. Und mit der Sprache und sehr mit jedem Wort, das da gesetzt wird. Und ja, dazu hast du ein Psalmwort gesetzt.
Dazu habe ich ein Psalmwort gesetzt, genau. Psalm 139, Vers 4, da heißt es, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Das übliche, also so ich sage jetzt mal, das Sein, den Sinn dahinter, das ein anderes Sein in sich, das ist das, was wahrscheinlich der Herr eigentlich schon weiß, ja. Was tief in sich verborgen ist, was man vielleicht wirklich, wenn man es nutzen will oder richtig lesen will, erst ergründen muss. Aber der Sinn ist ja schon längst da.
Sehr schön. Ja. Danke dafür. Ich lese es uns nochmal vor.
Ja, gerne.
Das übliche Wort. Immer wieder setze ich Anführungszeichen, misstraue dem Wort, ob es den Sinn transportiert, setze einstweilen die Zeichen für Vorläufigkeit der so genannten Dinge. Sie haben ein anderes Sein in sich, das ich erst ergründen muss. So lange verwende ich den Stellvertreter, das übliche Wort, Fußfesseln vielleicht für Fußgänger. Therese Krommig.
Wunderbar. Von dunklen Vokalen und misstrauischen Anführungszeichen, da haben wir die Folge heute genannt, Gedichte von Arthur Rimbaud und Therese Krommig haben wir vorgestellt. Und ich fand es super spannend wieder, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Folge und wenn es euch auch so ging, schreibt uns unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir sind wirklich gespannt auf das, was euch diese Gedichte sagen. Diese
lieben Dank für eure Zuschriften auch aus der letzten Woche. Und ja, vielleicht mögt ihr reagieren und sonst hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei.
Okay.
Hoffe ich. Tschüss. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.